Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.
Content Kompass. Nutzerunternehmenszentrierungsstrukturen geht es nicht. Wir werden jedes Mal unprofessioneller. Nutzerzentrierte Unternehmensstrukturen, ein Zungenbrecher, geht es bei dieser Ausgabe Content Kompass mit der Maike Petersen. Hallo Maike.
Hallo.
Willkommen beim Content Kompass. Und ich habe auf deiner Website einen Abschnitt gefunden, den würde ich gerne kurz vorlesen, und um dich vorzustellen. Ich glaube nämlich, dass der kommt von Herzen und der hat sich einfach schön gelesen. Du schreibst auf deiner Seite: Es ist meine Leidenschaft, Dinge zum Erfolg voranzutreiben. Wenn ich so etwas höre wie geht nicht oder viel Spaß, das versuchen wir seit Jahren umzusetzen, dann ist das wie eine Garantie dafür, dass ich eine halbe Stunde später zurück ins Büro komme mit der Nachricht, läuft. Als Querdenker und Never Give Up Mindset gibt es kein geht nicht.
Genau, das, mich total, das ist so meine Haltung.
Das bist geht du, nicht. Oder?
Ja. Geht nicht, ist irgendwie immer bei mir, kommt nicht vor.
Ja, dabei hast du ja mit heftigen Projekten zu tun, oder? Weil Unternehmen umstrukturieren mal eben und das so unter diesem Marketing-Gesichtspunkt ist ja, da hast du wahrscheinlich mit viel Widerstand zu kämpfen jeden Tag, oder? Wie ist dein Arbeitsalltag? Was beschreibt dich da am besten? Was machst du?
Ja, also Widerstand grundsätzlich ja, aber der Punkt ist, ich werde von relativ weit oben reingeholt ins Unternehmen mit einem klaren Auftrag. Ohne das würde das nicht gehen, weil sonst würde ich sozusagen auch noch gegen oben Widerstand leisten müssen und die noch überzeugen. Also die haben schon mal diesen ersten wichtigen Schritt gemacht, dass sie erkannt haben, irgendwas ist verbesserungsbedürftig und haben mich dann in dem Fall als Experten hinzugeholt. Das ist so die Grundvoraussetzung. Natürlich gibt es dann Widerstände. Wir reden hier in diesem Fall über Nutzerzentrierung, Kundenzentrierung. Also sozusagen, das gab es halt vorher nicht. Oder zu schwach ausgeprägt, zu schlecht umgesetzt, nicht gelebt, sondern nur drüber gesprochen und so weiter und so fort. So diese typischen Dinge. Es fehlt dann Konsequenz, es fehlt dann Strukturierung und so weiter.
Wir haben einen Gast vergessen.
Komm her.
Nee, komm, verstanden, dass das so eine Pro-Nutzer-Stimme ist, oder?
Foxy Brown spezialisiert auf die Umstrukturierung von Marketing-Agentur-Inhaber-Willen.
Mal sehen. Also es wäre sehr spannend, wenn wir so im Untertitel so den O-Ton von Foxy dann noch drin hätten, was dann so sein Statement wäre.
Foxy hat dich einfach nur begrüßt. Das und du bist ja auch Autor, jetzt habe ich die Hände voll hier, Autor von diesem wunderbaren Buch hier, Rock Your Digital Business. Mich würde kurz noch mal interessieren, was legitimiert dich, Geschäftsführer zu beraten?
Meine freche Schnauze. Und ehrlicherweise, lass mich nicht aufhalten.
Okay.
Also ich bin ganz oft gefragt worden, was ich eigentlich mache, und erstens ist das sehr schwer in gängigen Floskeln zu beschreiben, weil es gibt auch diese Berufsbeschreibung nicht, und ganz oft kommen dann die mit mir sprechen, zu der Erkenntnis, eigentlich machst du ja Unternehmensberatung. Mhm. Ja, würde man auch so nennen, aber ich habe natürlich überhaupt nicht diese Ausbildung. Ich habe weder BWL studiert, noch war ich bei McKinsey. Also sozusagen mein CV, der rechtfertigt das nicht, dass ich da einfach so stehe und sage, so Leute, ne, ich bin die Größte, ich weiß, wo es lang geht. Das ist ich habe halt nicht diese klassischen Wege gemacht, um dann letzten Endes beim CEO dazustehen und zu sagen, so, ich bin jetzt dein Berater und ich bin auch nicht 27 Jahre alt und sage, ich habe eine erste Million gemacht. Also, nee, was mich da wirklich von ab, mich hält halt erstmal nichts ab, so, ne? Also, das ist das eine. Ich habe auch ein sehr großes Selbstbewusstsein. Also gleichzeitig haben die mich aber reingeholt. Nicht, weil ich das Selbstbewusstsein habe, sondern weil ich anscheinend über die Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, das Vertrauen vermittle, dass ich das hinbekomme.
Ich finde es halt spannend. Ich hatte letztens mit einem Kollegen gesprochen und da ging es um eine Titelgeschichte. Er meinte, dass man Titel braucht, um von Vorständen und Geschäftsführern gehört zu werden. Daraufhin habe ich ihm entgegengebracht, ich glaube nicht, dass es der Titel ist, sondern die Persönlichkeit. die einem die Türen öffnet.
Aber wenn die Persönlichkeit fehlt, ist der Titel umso wichtiger. Und ganz ehrlich, wir haben ganz oft das Thema auch auf LinkedIn, so Konformität, Diversität fehlt. Es werden Menschen, die etwas abweichen mit ihrer Haltung, also die auch etwas anders denken, die werden eher in Unternehmen nicht so gerne gepusht, ne? Also sozusagen so eher in Richtung Konformität. Und ich persönlich halte auch, bin auch überzeugt, dass auch sehr viele, die auch auf Entscheiderebene sind, denen fehlt eigentlich ein starker Charakter, denen fehlt eine starke Persönlichkeit. Das kann ich denen nicht so direkt sagen, wenn das meine Kunden sind, aber von vielen bin ich der Auffassung, die sollten lieber ausgetauscht werden. Also wenn wenig Charakter da ist, dann muss der Titel es richten.
Spannend. Ist wieder ein ganz anderes Thema, aber ich finde, ihr seid auf jeden Fall ein spannendes Thema. Vielleicht machen wir das wann anders, aber kommen wir mal
zurück. Kommen wir zum Charakter des Marketings. Wir sprechen ja über nutzerzentrierte Nutzerzentrierung. Wie kann es eigentlich sein, Mike? Was meinst denn du? Nach Jahrzehnten des Marketings, nach Jahrzehnten der modernen oder nach ja, über einem Jahrhundert der modernen Unternehmen, wie man sie halt heute kennt, wie kann das sein, dass wir jetzt über Nutzerzentrierung hier heute sprechen? Wo ist der Unterschied zu früher, wenn es jetzt um Marketing geht? Also was ist anders?
Ich bin mal ganz unhöflich und antworte immer mit einer Gegenfrage. Das macht man eigentlich nicht. Aber man kann genauso fragen, wieso reden wir verdammt nochmal jedes Jahr immer wieder darüber? Content Marketing, brauche ich das? In welcher Form? Ist das wichtig? Muss ich dafür Geld zahlen? Also ich wurde wirklich vor kurzem auch noch gefragt, brauche ich das wirklich, Content Marketing? Warum reden wir immer noch darüber, dass ich eine Social- oder SEO-Agentur brauche und kann das nicht der Werkstudent machen? Also sozusagen im Kern ist das gleiche Problem, weil die das Ganze entscheiden in letzter Konsequenz, total ahnungslos sind.
Aber ich antworte mal mit einer Gegenfrage. Gäbe es denn überhaupt Unternehmen, wenn es Nutzerzentrierung nicht schon eh die ganze Zeit gäbe? Weil Content Marketing ist ja so, ja, dass Unternehmen Journalismus machen, ist, glaube ich, ein bisschen neuer, als dass ein Unternehmen überhaupt was macht, wo es um den, ja, nicht Nutzer von mir aus. Vor 30 Jahren waren es halt noch keine Nutzer, sondern halt einfach, keine Ahnung, Zuschauer,
da hat es ja auch komplett anders funktioniert. Mehr produktseitig, also mehr auf Verkaufsargumenten. Also hat sich schon verändert, aber was ich damit sagen will mit meiner ketzerischen Gegenfrage, ist, dass eigentlich grundsätzlich sehr viel Schieflage in Unternehmen vorhanden ist. Also da läuft grundsätzlich viel falsch. Und was ist anders? Warum reden wir jetzt mit einer Vehemenz in meinen Augen auch über Nutzerzentrierung, über Kundenzentrierung und warum hat das vorher nicht stattgefunden? Weil so viel Schieflage da ist, das lässt sich mit ein bisschen Makulatur nicht mehr beheben.
Was liegt schief?
Umsetzung. Also letzter Konsequenz Umsetzung, weil das Unternehmen den Kunden in den Mittelpunkt stellen, das sieht man in fast jeder Präsentation. Das hört man fast überall, aber es ist nicht gelebt, es ist nicht echt. Wir alle kennen diesen Satz, der Kunde ist König. Den können wir alle nachts so abspulen. Aber was steckt dahinter? Ist der Kunde wirklich König? Und was heißt das eigentlich? Und wie lebe ich diesen Satz? Und wir haben, du sagtest so, okay, es hat sich viel geändert, ja. Es ist auch der Anteil an Service spielt eine immer größere Rolle und entscheidet heute auch darüber, ob ich ein begeisterter Kunde bin, ob ich gerne wiederkomme, ob ich anderen davon in einer Leichtigkeit erzähle. Also diese gefühlten Erlebnisse, die haben einen ganz anderen Stellenwert, als sie noch früher hatten. Früher war es Preis, ne? Also da war das Produkt, hat das geklappt? Ja, nein. Heute ist da ein Shift drin. Und umso wichtiger ist plötzlich diese Kundenzentrierung. Aber in Unternehmen, die eigentlich sowieso viel, viel falsch machen und die diese Kundenzentrierung nie wirklich verstanden haben und die sagen, okay, wir haben da so eine Kundenabteilung, die macht. Was ich wirklich bemängele in Unternehmen ist, dass diese Kundenabteilung siloartig da irgendwas macht und kein anderer im Unternehmen transparent weiß, was der Kunde braucht, was der sagt, was die für Erfahrungen gemacht haben. Die tauschen ihre Datenlage nicht aus und so weiter. Also da läuft so viel sehr schief.
Und mit dem bevor Gideon, ich würde da gerne noch ergänzend sagen, das unterschreibe ich absolut. Vor allem aber gerade durchs Internet ist der Kunde oder der Nutzer viel mündiger geworden, sich selber zu informieren und noch mehr zu recherchieren und noch mehr Transparenz sich zu verschaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, den richtigen Kontext zu treffen, das ist dann, ich muss mich mit dem Kontext des Nutzers beschäftigen, auf den verschiedenen Ebenen, die es da gibt, dann werde ich in dieser Informationsflut, die dem Nutzer und dem Kunden und dem potenziellen Kunden zur Verfügung steht, untergehen und keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Und das ist das ist halt für das Marketing halt speziell die große Pflicht, nutzerzentriert zu denken und zu handeln.
Mhm. Genau, du sagst ja dann Aufmerksamkeit, das ist ja dann sozusagen der erste Touch oder der zweite, also sozusagen ganz am Anfang. Aber ehrlicherweise ist dann das eigentlich viel Entscheidendere, was passiert danach. Also das erste muss schon stimmen, ne? Da muss ich auch diese Aufmerksamkeit erzielen. Aber ich muss dieses Erlebnis, und wir reden ja wirklich von einer Gefühlslage, was hat sich geändert wirklich gegenüber früherem Verständnis. Wir reden darüber, wie fühlt sich der Nutzer in den einzelnen Phasen, wie ist es Kauf, beim Kaufabschluss und so weiter.
Ja, da sind wir jetzt schon bei der Customer Journey.
Ich habe ein tolles Beispiel gerade, was die Marke gesagt hat, Olaf, um das zu ergänzen, weil ich will nicht nur so abstrakt bleiben. Ich habe eine App von Schmerztherapeuten. Da habe ich, bisher meinen schmerzenden Nacken behandelt, meinen unteren Rücken, alles, was so Sitzleute wie uns irgendwann mal betrifft. Tolle Übungen. Also die haben auch so einen YouTube-Channel und sagen dann, ich habe jetzt auch diese Premium-App von denen, da gibt es noch bessere Übungen drinnen. Und sagt in seinen Übungen sagt er immer, ja, und wenn du Fragen hast, dann ruf uns an. So, das habe ich jetzt monatelang nicht gemacht. Und jetzt hätte ich mal eine Frage. Weil ich habe aus dem Sport eine leichte Verletzung und die wird nicht besser. Und jetzt dachte ich mir heute, jetzt rufe ich da mal an. Hat doch der R-Punkt, ich würde es den Namen nicht nennen, hat doch immer gesagt, rufe an, wenn du Fragen hast. Und dann hatte ich halt jetzt da heute eine Sachbearbeiterin drin, so wie, ja, also wir können jetzt da keine Auskunft geben, aber es gibt halt Ärzte, die nach unserem Verfahren arbeiten, da kann ich Ihnen einen empfehlen. Und da hatte ich halt, die war ganz nett, aber ich war der Auffassung, ich rufe da jetzt an und hole mir einen Tipp, weil dafür zahle ich ja auch diese App und ich habe jetzt echt irgendwie so gefühlt 30% weniger Bock auf die, obwohl die
eigentlich
so
tun. Nutzererfahrung am Touchpoint war schlecht.
Ja, war echt,
und,
war echt
schlecht. Aber jetzt kurz zu Maike, ich habe Awareness weniger auf die Customer Journey Phase Awareness bezogen, sondern allgemeine Aufmerksamkeit gegenüber sämtlichen Botschaften entlang der Customer Journey, die ich geben, weil das wird ja durch den Kontext bestimmt, wo ich mich jetzt gerade befinde in der Customer Journey. Das hat mich nicht auf die Awareness Phase in der Customer Journey bezogen, sondern allgemein auf das Aufmerksamkeitsfenster, was Menschen Informationen zukommen lassen, was ja immer bewiesenermaßen immer kleiner wird.
So. Okay, den Unterschied habe ich jetzt nicht gecheckt. Also mein Beispiel habe ich besser verstanden.
Nee, ich habe mich ja direkt auf, weil ich habe gar nicht gemerkt, dass Maike sich sehr stark da auf die Awareness-Phase bezogen hat.
Das ist halt immer eine Frage, wie man, aber das ist gut, dass du das nochmal eingeordnet hast, weil dann macht das besser
greifbar. Ja, genau. Ich wollte es ein bisschen jetzt wirklich greifbarer machen und sagen, da fühle ich mich jetzt nicht mehr im Mittelpunkt. Da hatte ich jetzt das Gefühl, okay, die wollen jetzt ihre Ärzte, die nach ihrem Konzept arbeiten, mit einem Patienten versorgen. Und da habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich im Mittelpunkt stehe. Und jetzt schaue ich mir gerade ein Video von wem anders an.
Ja? Und das ist übrigens so, wenn du bei SEO mit irgendeinem Mist rankst und dann darauf klickst in voller Erwartung, die können mir bestimmt weiterhelfen bei meinen Rückenschmerzen, und kommst dann auf eine Landingpage, die dich nicht abholt, weil sie offensichtlich nur für Suchmaschinen und nicht für Nutzer gemacht ist, dann ist die Erfahrung genauso schlecht und du springst schnell wieder weg und wirst sagen, das ist zukünftig nicht der Informant meiner Wahl.
Ja, und es ist so, dass ich sage, wenn ich da auf was stoße, was mir nicht weiterhilft, dann ist manchmal so richtig dieses Gefühl, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen will, wenn ich meine 5 Minuten meiner Zeit verschwindet habe. Und da mache ich mir halt wirklich Feinde im Internet, wenn ich den Nutzer nicht in den Mittelpunkt rücke. Aber es geht ja jetzt nicht nur um diesen ersten Touchpoint, so wo ich mit dem Unternehmen in Kontakt komme, Maike. Olaf, du bist auch mal jetzt hier gefragt. Du bist ja auch Experte in den Sachen. Aber Maike, also welche Unternehmensbereiche hängen für dich da jetzt dran, wenn es um Nutzerzentrierung geht, außer der Marketingabteilung, die den ganzen Tag über die Bedürfnisse vom Nutzer spricht. Ganz brav.
Also im Kern alle, weil der Punkt ist, wenn ich von Nutzerzentrierung rede, rede ich von konsequenter Nutzerzentrierung. Und ich rede dann wirklich von einem ganz breiten Bereichsfächer. Und wenn wir das mal in gängigen Abteilungsbezeichnungen benennen, also klar, Marketing ist klar, Kundenservice, Sales, Daten, Top-Management, genauso. Produktentwicklung, Change Management, aber auch das HR, weil auch zukünftige Mitarbeiter, also Future Mitarbeiter, fasse ich als Kunden auf. Und da muss auch genau dieses gleiche Kundenverständnis verstehen. Ich muss die kennen, verstehen, Bedürfnisse bedienen und so weiter. Mhm. Und natürlich irgendwie auch die IT, weil wir haben dann auch Austauschformate in irgendwelchen Channeln. Es geht um Account Management, da ist dann auch ganz schnell das Stichwort Misskonfiguration auf dem Tisch. Also da sind auch IT-Themen mit bei. Also im Prinzip machen wir so einen Rundumschlag. In meinen Augen muss die Kundenzentrierung in der Mitte vom Unternehmen stehen, auch in ihrer Wichtigkeit, in ihrem ganzen Verständnis. Und alle müssen immer hingucken, miteinander sich austauschen sowieso. Aber rundherum sind eben alle Punkte gelagert. Und das zieht sich durch. Also vielleicht die Buchhaltung vielleicht nicht, aber so im Kern eigentlich alle.
Also jeder vielleicht noch als Ergänzung, jeder, der sich eigentlich mit Touchpoints irgendwie beschäftigt, also mit der Gestaltung und Konzeption von Touchpoints. Und wenn natürlich die ganzen Neubegriffe, sage ich jetzt mal, die überall Customer in der Bezeichnung haben. Customer Journey Management, Customer Experience Management, Customer Relationship Management und noch Touchpoint Management. Das kann man jetzt als Stellenbeschreibung Touchpoint Manager beschreiben oder Customer Journey Manager, aber es sind eigentlich jetzt erstmal Arbeitsbereiche, sage ich mal so. Und ob man die jetzt in einer Person konzentriert oder das jetzt diese Aufgabenbereiche, ich nenne es jetzt mal als Aufgabenbereiche bezeichnen, die dann halt auf mehrere oder als eher als Mindset in die einzelnen bestehenden Profile überträgt, das ist halt dann immer noch.
Ja, also es muss Minimum eine Person sein. Also es muss faktisch eine Person sein, die sie Tag ein, Tag aus nichts anderes macht, als den Kunden zu verstehen und daraus Handlungsableitungen ableitet, also suchen, finden und auf den Weg bringen. Ich denke, vielleicht kriegt man die größte Schnittmenge von Verständnis her, wenn man sagt, Customer Touchpoint Manager oder Management wäre so diese Institution, wie viele Personen das letzten Endes auch immer sind. Und für mich gehört da auch unbedingt auch ein Data Scientist mit rein. Also einer, der die Kundendaten nicht nur beim Kundenservice, wie gesagt, über alle Bereiche hinweg auch mal zusammenhängend denkt, was momentan ja auch kaum stattfindet, ehrlicherweise. Und aber der immer die Hand hebt und sagt, Mensch, ne, hier habe ich was erkannt, hier müssen wir handeln.
Aber euer Fazit ist, am Ende bringen die ganzen Touchpoint-Jongleure und Data, Big Data-Analysten nichts, wenn der Vertrieb sagt, es ist mir wurscht, was ihr erzählt, ich kenne meine Kunden eh gut und mache, was ich will. Das ganze Unternehmen muss.
Dann sage ich, da ist die Tür, kannst du einmal durchgehen und brauchst nicht wiederkommen. Mhm.
Ja, also.
Weil dieses Verständnis müssen wir einfach haben. Wir müssen das Verständnis haben, dass wir miteinander arbeiten und nicht als Einzelkämpfer. Ja. Und Vertrieb ist auch ein gutes Stichwort, weil die Entscheidung, dass jetzt zum Beispiel ein CRM kommt, so ein großes, mächtiges, wo hat man irgendwie nur so ein Pillepalle gehabt, Excel, weiß der Geier, was Pipedrive. Plötzlich möchte man CRM, weil man das meint, das braucht man. Mhm. Die ist relativ schnell da. Und dann hat man es auch eingeführt, man investiert auch Geld, dass dann so ein externer Partner kommt. Das funktioniert relativ schnell. Aber dann passiert Folgendes. Dann sind dann so diese Fürsten, diese Account-Management-Fürsten, die auf Provisionsbasis eben auch ihre Arbeit so durchschleusen, nicht bereit, Leute abzugeben, die aber schnell eine Antwort brauchen. Ich hatte wirklich für ein Beispiel, dass der eine sagt, ja, ich bin in 2 Wochen halt wieder zurück. Dann laufe ich Alarm, laufe ich Sturm, ne? Weil es hat sofort jemand diesen Kunden zu bedienen. Egal,
Stopp!
egal ob das jetzt die in der Hierarchie irgendwo ganz unten ist, völlig egal. Und ehrlicherweise war das die hatte ein Kundenherz, die hat gebrannt, die hat den Kunden gut durchgebracht, die hat daraus ein Lead gemacht. Das war geil, ne? Aber es hilft halt nichts, diese Silo-Vorgehensweise, die Silo-Denke, ganz ehrlich, also ich bin heute mittlerweile so weit, lass sie sofort nach Hause gehen. Das schadet nur, weil wir kommen da nicht weiter.
Das ist nicht mal ein Aufgabenbereich.
Sag ich aber meine schon, weil ich bin von der
Nein,
ich sag dir, da ist die Tür.
Ja. Aber Silo ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt im Vorfeld mitgekriegt, bei euch gibt es einen leichten Unterschied. Also bei euch beiden jetzt, Olaf, Maike. Olaf, habe ich jetzt so verstanden, vertritt eher die Ansicht und hat es bei sich selbst auch gemacht. Ja. Lass mich mal kurz zu Ende führen, bevor dass Grüppchen im Unternehmen Inseln aufgelöst werden und sogar anders hingesetzt, verteilt werden, also die Leute eine andere Sitzordnung am Ende. Und so, ich habe es so verstanden, Maike ist eher, du bist eher da, dass du sagst, wir schaffen so Formate, Meetings und so weiter, wo die einzelnen Abteilungen sich vernetzen und austauschen. Habe ich das richtig verstanden? Ist da ein Unterschied?
Nee. Also das schließt sich nicht aus. Also es ist nicht so, dass man einerseits gemeinsame Meetings braucht oder neue Prozesse. Das ist nichts, was, es gibt da kein Wunschkonzert. Es ist beides notwendig. Und um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben bei Siegel ein komplett anderes Vorgehen eingeführt, was letzten Endes auch darin gemündet ist, in der zweiten Phase, dass der Marketing-Sales-Handshake auch gelebt wurde. Wir haben ihn in der ersten Phase durchdacht, aber noch nicht umgesetzt und der wurde dann noch umgesetzt. Und relativ früh, noch bevor wir das alles, also wir haben das sozusagen ein Roadmap auf ein Jahr geplant, agiles Arbeiten eingeführt, also sehr viele Dinge in sehr vielen Wochen und Monaten geplant. Aber relativ früh habe ich mir Leute aus dem Sales-Team geholt und habe damit sozusagen die Teams diffundiert. Wir haben in meinem Product-Owner-Team war Sales mit drin, E-Commerce und Sales, was eigentlich klassischerweise sozusagen eine andere Abteilung wäre, andere Tür, anderes Zimmer. Die haben andere Datenablagen auf dem Server und so weiter. Die sagen mal in der Kaffeekiste mal eben Hallo, aber mehr Austausch haben sie nicht. Also die habe ich relativ früh reingeholt und das ist ein absolutes Muss. Also ich rede nicht davon, dass es nur damit ausreicht, gemeinsame Meetings zu haben. Die braucht man trotzdem. Aber man muss... Im Prinzip ist es so orientiert nach dem Aufgabenfall, sich die ranholen, die für diesen Fall notwendig sind. Das Gleiche haben wir auch bei Lampenwelt gemacht. Da haben wir wirklich auch bereichsübergreifend die Leute reingeholt in das sogenannte PMV-Meeting, P für Produkt, M für Marketing, V für Vertrieb. Heißt, dass natürlich auch noch andere Bereiche drin waren, aber das ist einfach erstmal ein ganz neues Vorgehen. Und es geht nicht anders. Also es kann nicht sein, dass der Sales-Fürst da so weiter Sales-Fürst ist, ohne sich direkt zu kümmern, was eigentlich ein Marketing ist und ohne mal in die Kundenabteilung zu gehen und persönlich mit denen an Bord zu wechseln. Das funktioniert nicht.
Olaf, Ergänzungen? Habe ich das halt voll falsch verstanden? Oder
ihr selben Ansatz? Es ist also ich spreche ja immer von wirklicher Unternehmensumstrukturierung, weil diese basierend auf Controlling und Budgetverteilungsansätzen basierenden internen Strukturen, die irgendwann mal geschaffen wurden, weil man das Unternehmen dann vielleicht damit besser führen kann, sind halt nicht nutzerzentriert so. Und das sage ich ja immer. Und wir haben es in der Agentur dann ja vor 3-4 Jahren bei uns ja auch so gemacht, dass wir im Sinne der Nutzerzentrierung die Fachabteilung halt aufgelöst haben, weil dem Nutzer im Endeffekt egal ist, ob er über eine Suchmaschine auf uns trifft oder über welchen Touchpoint auch immer. Ja, es ist ein Touchpoint, in dem ist es egal, wer da hinter dem Touchpoint steht, ob das SEOs sind, ob das irgendwie Print-Leute sind oder PR-Leute, das ist dem erstmal wurscht oder da macht er sich gar keine Gedanken drüber. Ja. Und du kannst natürlich, und ich nehme halt bei mir, und deshalb bin ich auf das Thema auch gekommen und habe Maike angesprochen, ob sie mal Bock hat, hier vorbeizukommen, weil ich halt im Rahmen unserer Customer Journey Management Workshops halt immer wieder mitkriege, dass alles eigentlich daran scheitert, dass die Strukturen nicht gegeben sind in diesen Workshops, die Leute alle zusammenkommen, aber nachher wieder in ihre Silos verschwinden und nachher keine... Ein erster Schritt wäre ja ein Format zu schaffen, ein regelmäßiger Jour fix, der die Abteilung zusammenbringt, wo sie sich austauschen, wo sie gemeinsam an den Touchpoints arbeiten können. Aber das wäre das schlankere, also der erste schlankere Schritt, bevor man überhaupt an die Unternehmensstrukturen rangeht, weil da geht es ja wirklich ans Eingemachte dann, ne? Mhm. Wenn man Unternehmensstrukturen auflösen will, weil dann muss man halt auch alles drumherum anpassen, also Controlling, Budgetplanung, wie Budgets vergeben werden, da hängen ja ganz viele andere Sachen noch mit dran irgendwie.
Und da braucht man eine ganze Menge Mut für, um da überhaupt erstmal beizugehen, weil da muss man, ich sag mal, im Kern steht nachher kein Stein mehr auf dem anderen.
Und wir wollen, und oft ist es dann auch so, dass oft wir jetzt nicht unbedingt immer den Zugang zu Vorständen und Geschäftsführungsebenen haben im Rahmen dieser Workshops und die müssen das aber natürlich backen, also den Rücken geben, dass solche grundlegenden Strukturen halt geändert werden. Und dann wäre es schon mal schön, wenn dann wenigstens nach so einem Workshop dann so Formate geschaffen werden, die so kollaborative Formate, sage ich mal, oder kollaborativere, über so Tools kommen wir auch nochmal, kollaborative Tools auch eingesetzt werden, etc. Was aber dann oft ist es dann halt so, dass dann nicht Mut, was du gesagt hast, Maike, die Leute nicht mutig genug sind und das zeigt halt, dass dieser Spruch Kunde ist König oft nur Luft ist. Ne?
Also ich hätte da noch ganz, ganz viel zu ergänzen und anzumerken zu dem, was du sagst, aber ich glaube im Kern, es reicht definitiv nicht, nur ein Meetingformat zu eröffnen oder ein Kollaborationstool und dann einmal einen Workshop zu machen und dann wieder wegzugehen und zu hoffen, dass alles funktioniert. Also man braucht dauerhaft einen Umsetzer, einen Treiber, der wirklich auf C-Level-Ebene, auch der hat auch Macht hat, also deswegen C-Level-Ebene, der muss Persönlichkeit haben, der muss eine starke Persönlichkeit haben und der muss dann nicht wieder aus dem Laden rausgehen, bis das erledigt ist.
Ja. Und am Ende geht es doch auch um eine, so verstehe ich das, also wenn ich ein großes Unternehmen, also mit vielen Mitarbeitern hätte, dann würde es mir auch darum gehen, dass die Leute an einem Strang ziehen von der hier, vom Mindset her, wo wollen wir eigentlich hin mit diesem, wo wollen wir eigentlich hin im Unternehmen? Weil ich glaube, man kann so viele Silos im Unternehmen aufbrechen und Meetings veranstalten und Tools einführen, wie man will. Wenn jeder nur an seine Zahlen denkt, dann funktioniert das doch nicht, oder? Man muss doch auch am Selbstverständnis der Leute, die im Unternehmen sitzen, was ändern. Also mein Lieblingsbeispiel ist dieses Warum-Thema, das Warum des Unternehmens entwickeln, vom Simon Sinek. Da sind
viele Sprengsätze dabei, ne? Also das Why, das müsste man ja zumindest auch mal selber formulieren können. Fangen wir mit den, also ich habe auch ganz am Anfang kritisiert, es läuft so richtig vieles richtig, richtig schief. Und ganz ehrlich, von den Peoples da oben kann niemand dir die eigene Strategie in ein, zwei Sätzen selber frei sagen. Die stammeln rum. Also ich habe Meetings gehabt, wo drei Leute aus der Geschäftsführerebene 15 Minuten rumgestammelt haben, aber nicht einmal die prägnanten Aussagen wirklich tätigen können, die sie aber selber erarbeitet und abgesegnet haben. Also das ist schon mal schief. Niemand kann das eigene Why formulieren. Es kann aber auch niemand dieses Why mit Leben nach außen und auch zu den Mitarbeitern bringen. Also sozusagen, das ist ja alles, was von oben Management-Ebene kommt, was ich selber auch, welches Unternehmen möchte ich sein, wo wollen wir hin, wie wollen wir zusammenarbeiten. Dann gucken wir mal in die HR-Abteilung. Was läuft denn da so schief? Um Leute zu haben mit diesem Mindset, was du gesagt hast, was wir brauchen, stelle ich aber immer nach dem gängigen Verfahren immer die gleichen Leute ein. Wunder, die haben halt nicht das Mindset. Und auch die Leute, die ich jetzt ab sofort neu einstelle, da mache ich immer wieder die gleichen Dinge. Also mit der gleichen Sache, da bin ich wieder bei meinem Stichwort Konformität, kommen wir nicht weiter. Also da muss auch ganz, ganz viel passieren. Das kann aber nur passieren, wenn von oben es gewollt wird und vorgelebt wird und auch wirklich, ich sag mal, man wehrt sich immer so gegen dieses Top-Down-Vorgehen. Man versteht aber nicht dabei, dass bestimmte Dinge einfach Top-Down klar, mit Klarheit kommuniziert werden müssen. Was möchte ich eigentlich?
Aber ist nicht das viel noch größere Problem über denen, Maike, dass es am Ende ja doch immer darum geht, dass wir möglichst viel Asche machen? Also das weiß ja jeder. So, wir wollen möglichst viel Umsatz machen. Am Ende geht es ja auch. Also am Ende sagt dir das Finanzamt ja hier, bitte, das zahlt ihr mir jetzt, überweist ihr mir jetzt aufs Konto und die Bank sagt so, hier die Raten bitte auch überweisen für den, ja, wie auch immer. Für
das sind Zwänge, ne?
Ja, das sind Zwänge, aber darum, für diese Zwänge wird ja alles überhaupt in der Form, wie wir heute leben, veranstaltet, für den Umsatz.
Ich finde das auch nach wie vor richtig, also das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Das muss auch nicht konträr sein mit anderen ehrenhaften Sachen wie soziales Engagement und Nachhaltigkeit. Also das ist ja das Grundprinzip des Unternehmens, das ist auch nicht verkehrt. Aber wenn man sich mal anguckt, was da wirklich alles schiefläuft, diese Schieflage, und wenn man sagt, man würde nur ein wenig ändern, und dann mache ich immer so Zahlenberechnungen und dann kommen da Umsatzsteigerungen raus. Okay, wenn wir jetzt mal alle bestimmte Dinge sein lassen würden und was ändern, dann habe ich eine Verbesserung. Aber ich rede eigentlich über sehr, sehr, sehr viele Dinge, die ich verbessern kann. Und wenn ich mir dann angucke, was das im Umsatz heißen würde, wenn ich es ordentlich machen würde, dann sind wir doch gar nicht so weit auseinander. Natürlich habe ich von oben einen Druck, das vernünftig wirtschaftlich zu machen, aber dann mach es auch bitte vernünftig.
Also im Endeffekt ist die Nutzerzentrierung ja auch nicht kontra, wenn der Kunde zufrieden, wenn ich es hinkriege, Neukunden zu gewinnen, zufriedene Kunden zu behalten, zu binden, dann kommt das Geld von alleine und dann sind die wirtschaftlichen Ziele in der Regel, natürlich muss man da auch immer die Kostenseite gerechnet, ich kann natürlich wahnsinnig viel Geld ausgeben, um alles super toll zu machen, und da ist es eben auch wichtig, die Effizienz zu schaffen, dass man für sich nicht alle Touchpoints gleich mit dem gleichen Budget ausstattet, sondern für sich auch identifiziert, was sind aus erfolgskritischer Sicht die wichtigsten Touchpoints, wo die Nutzererfahrung, also die Customer Experience, top sein muss, weil sie so erfolgskritisch sind, dass ich auch da den Fokus mit meinem Budget drauflegen muss. Und es gibt kein Unternehmen der Welt, glaube ich, was an allen Touchpoints, was sie zurzeit bedienen, top sind. So, das gibt's nicht. Und also, aber du musst halt da, wo es erfolgskritisch ist, da musst du on point sein. So wird das Beispiel, was du genannt hast. In dem Moment, wenn du stößt auf etwas, rufst an und du wirst in dem Moment kann dir keiner eine Antwort geben, gehen, beziehungsweise du wirst komisch behandelt oder ganz anders deine Erwartungen behandelt, weil du vorher eigentlich bisher so einen guten Eindruck hattest, dann ist das ein erfolgskritischer Touchpoint, weil du sagst selber, diese eine Nutzererfahrung an diesem Touchpoint hat dich so negativ beeinflusst, dass ja. Das ist, wenn derjenige uns zuhört, dann weiß er jetzt, dieser Touchpoint ist erfolgskritisch,
ja.
Und da muss ich dran arbeiten.
Ja, und das Dumme ist wirklich, ich zahle für diese Premium-App irgendwie 10 Euro im Monat oder 13, ja. Jetzt rufe ich da an. Und dann sagt mir jemand, ja, da musst du hier den Therapeuten bei dir in München anrufen. Dann rufe ich den an und sage, ja, kommen Sie vorbei, bringen Sie 200 Euro mit. Was? Ich stehe doch nicht Schlange bei einem Arzt. Ich habe hier diese App. Ich würde für die App auch 50 Euro im Monat ausgeben. Würde ich machen. Ich würde für die App 50 Euro im Monat ausgeben, wenn ich dann am Telefon die Hilfe kriege, die ich in der App nicht bekommen habe. Ich würde auch von mir aus, je nachdem, wie viel Schmerzen, ich mache einen recht körperintensiven Sport, würde ich auch 100 Euro im Monat für die App ausgeben. Nicht, aber so, ich will dann mein Bedürfnis erfüllt haben. Ich wollte eine Übung haben. Und das ist halt das, also ich glaube, ab irgendeinem Punkt denken die Leute dann so an den Umsatz und dann geht halt immer dieser Spirit verloren. So, wenn ich an diesen Umsatz denke, jetzt können wir hier das, dann geht die ganze Liebe aus dem Produkt verloren, habe ich mal das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, dass das Unternehmen dich als Kunde gar nicht verstanden hat. Also natürlich haben die faktisch zugehört und faktisch hat jemand, aber die haben eigentlich gar nicht verstanden, dass du gerne 100 Euro ausgeben würdest und den Zampano gerne hättest, aber niemand hat es notiert, sensitiv überhaupt erstmal festgestellt.
Also nee, weil es halt mit dem Schema. Ja, die hat gesagt, nee, wir können hier keine medizinischen Auskünfte. Die war noch super nett. Die war nett, aber das hat mir nichts gebracht. Ich war trotzdem, für meine Verhältnisse, das passiert ganz selten, ich war angepisst. Weil die hat einfach gesagt, nee, wir können keine Tipps geben und ich kann dir jetzt hier nur eine Adresse raussuchen. Das kann ich selber. Brauche nicht irgendwo anrufen und eine Adresse rauszusuchen. Also es nervt mich auch jetzt gerade. Es nervt mich richtig. Weil ich hab richtig viel, wie bitte?
Das ist ein ganz gefährlicher Punkt für ein Unternehmen, wenn Kunden genervt sind.
Ja.
Und das ist negativ.
Vor allem, da gab es auch richtig viel Fallhöhe, weil bisher, einmal pro Woche habe ich die Leuten empfohlen und jetzt denke ich mir, da war so eine hohe Fallhöhe. Ich war mega zufrieden, jetzt bin ich gerade mega unzufrieden und das ist halt eine krasse Fallhöhe. Es ist eigentlich nicht gerecht, aber ich fühle die Frustration trotzdem.
So. Aber wir haben ja am Anfang ganz kurz darüber geredet, was ist denn eigentlich früher anders gewesen und dass es jetzt viel mehr auf die Gefühle der Kunden ankommt. Das ist ein super Beispiel, was du jetzt erzählst.
Ja.
Eigentlich ist das wenn du das sozusagen von bisher warst du zufrieden, ist der Punkt, über den du jetzt genervt bist, relativ nichtig, aber trotzdem überstrahlt der alles andere dermaßen.
Genau, das ist nicht rational.
Geändert auch. Das ist auch, glaube ich, eine komplett andere Erwartungshaltung von den Kunden. Natürlich durch die Vergleichbarkeit, aber eben auch, und das ist meine Haltung, weil man ab und zu auch schon mal echt tolle Erlebnisse hatte, zwar manchmal nur punktuell, aber davon will man ehrlicherweise gar nicht wieder zurück. Also wenn ich einmal so ein tolles Erlebnis hatte, bin ich nicht bereit, dann nochmal 3 Schritte zurückzugehen.
Ja, das ist so wie früher habe ich mich drüber gefreut, wenn ich mit meinem gelben Philips-Handy 160 Zeichen SMS verschicken konnte. Jetzt bin ich tierisch schlecht drauf, wenn mein Handy mal nicht diese Gesichtsscan hinkriegt und ich muss da einen Code eingeben, um dann eine Sprachnachricht aufzuzeichnen, ja. Das ist völlig unverhältnismäßig, aber trotzdem bin ich halt einfach nur ein Mensch und der ist halt genervt und er weiß nicht, warum. Und ich glaube, mit diesem Problem müssen die Unternehmen da halt umgehen, ne? Mit diesen Sensibelchen, die wir halt sind.
Und dafür muss man dann auch mehr hingucken. Also wir haben ja vorhin darüber geredet, welche Personen oder Institutionen müssen es machen. Also ich muss auch mehr Ressourcen reinstecken, mehr Energie reinstecken, um die Kunden zu verstehen und zu bedienen. Ja. Und deswegen brauche ich in letzter Konsequenz wirklich ein komplett anderes Vorgehen.
Was sind jetzt die Aufgaben von einem Marketer im Sinne der Nutzerzentrierung, Maike, die wichtigsten?
Also für mich ist das Marketing, so wie ich das verstehe, das moderne Marketing, eben nicht mehr agierend rein in einem Silo, in einem Bereich, sondern für mich ist das Marketing, hat das Marketing eine bereichsübergreifende, eine unternehmensweite Rolle, weil im Marketing das größte Digitalverständnis vorliegt, in der Regel. im Marketing, dass die größte Bereitschaft ist, neue Tools auszuprobieren, und kollaborativ hat man da schon eher schon Erfahrungen mitgemacht. Also all diese Punkte, über die wir geredet haben, auch das, dass ich über Webseiten und Customer Experience und Conversion und Landingpage Optimierung und so weiter, also dass der den Ansatz des Kundenverstehens, den kann ich am besten im Marketing bedienen. Mhm. Und meine Haltung ist, dass eben die Aufgabe des Marketings eigentlich dieses übergreifende Bündeln ist. Also ich sehe auch vielleicht diesen sogenannten Customer Touchpoint Manager, der wäre vielleicht im Marketing angesiedelt, weil ich möchte nicht noch ein weiteres Fass aufmachen. Das wäre da vielleicht am sinnvollsten gebündelt, weil es da schon sehr viele Kompetenzen gibt, die dahin gehen. Und deswegen wäre das auch die Aufgabe des Marketings eben, ich habe von das Stichwort PMV genannt, also die alle an den Tisch zu holen, diese Revolte anzustoßen und zu sagen, wir brauchen es aber und wir können es auch mit Zahlen belegen. Mhm. Wenn man so einen ganz einfachen Forecast macht und sagt, okay, was unsere veränderte Vorgehensweise bringen würde, dann hat man natürlich auch auf der Geschäftsführerebene, auch auf der Vorstandsebene andere Möglichkeiten gehört, sich zu verschaffen. Und davon sprechen dazu. Aber ich sehe wirklich da das Marketing auch als treibende Funktion zukünftig. Selbst dieser Handshake Marketing Sales, der wird meistens, so habe ich das erlebt, vom Marketing aus forciert, weil im Sales ist man da noch eher so ein bisschen bedeckt. Also das ist schon eine ganz treibende Rolle und ich sehe es einfach auch wirklich zukünftig als noch größere Schlüsselrolle. Mhm. Da, digitale Produktentwicklung gehört auch mit da rein. Also das ist im Prinzip wieder dieser Fächer über alle Bereiche rüber. Mhm.
Olaf, hat sich bei euch so das Selbstbild, seitdem ihr so auf der Customer Journey reitet, hat sich das geändert, das Selbstbild von euch als oder von dir als Marketer?
Na gut, ich habe auch vor dem, also ich lebe ja etwas vor, ne, als Vorgesetzter, als Führungskraft, ne, und ich war immer schon, wir hatten 2014 noch, bevor wir dieses Customer Journey Thema so fokussiert haben, haben wir ja mit einem Unternehmensberater im Unternehmen gehabt, der uns zur Geschäftsführung, wo ich damals noch war, interviewt hat, also die Mitarbeiter und uns und wie wir wahrgenommen werden, und da hieß es bei mir, ich wäre super kundenorientiert, so. Das ist ja nichts an Kundenorientierung, Kundenzentrierung, Kundenorientierung. Also ich denke immer, versuche ich, den Kunden zufriedenzustellen. Das ist an mit allem, was ich tue, mit allem Kontakt, an allen Kontaktpunkten, die ich mit dem habe. Und dass diesen Anspruch, dieses Mindset, wenn du das vorlebst, das ist ja, was Maike auch gesagt hat, das muss von oben vorgelebt werden. Wenn du das selber nicht, wenn du zum Beispiel in den internen Meetings, das sieht man, ich habe selber erlebt, als ich Angestellter war, wenn die Vorgesetzten von den blöden Kunden sprechen, die den Scheiß auch noch kaufen, dann weißt du, dass das weit weg ist von Nutzerorientierung oder Kundenorientierung oder Kundenzentrierung. Ne? Das
sagt ja eigentlich dieses, ich finde es so ein trockenes Wort, Nutzerzentrierung heißt ja eigentlich nur, oder nicht eigentlich, es heißt ja nur, mich mehr und mehr und mehr und mehr auf meine Kunden konzentrieren als Menschen, als Bedürfnisinseln, vernetzte Bedürfnisse. Ja, so wie heute am Telefon, wenn die am Telefon mir gesagt hätte, ja, Herr Wagner, was hätten Sie sich denn gewünscht? Und ich würde sagen, ja, ich hätte mir ein paar Premium-Übungen übers Telefon vermittelt gewünscht, von mir aus, von dem Experten, der dann sagt, wenn die Übung nicht reicht, dann kommst du zu mir. Dann würde ich gerne.
Und so, das ist heute noch immer die Art und Weise, wie ich verkaufe. Ich gebe dem Kunden Informationen, helfe ihm erstmal weiter und dann lasse ich ihm die Tür offen. Wenn du wiederkommen willst, du kannst jetzt erstmal weitergehen mit dem Wissen, was ich dir jetzt gegeben habe. Wenn du wiederkommst, wenn dir das weiterhilft, dann kannst du versuchen, da den Weg weiterzugehen. Mhm. Aber du bist herzlich willkommen, ich kann dir dabei auch helfen. So.
Ja.
Und nicht meine Hauptintention, ich will dir jetzt was verkaufen, sondern meine Hauptintention ist erstmal, ich will dir helfen. Ob ich das nun gegen Geld tue oder ich dir nur erstmal auf Sprünge helfe und du merkst dann irgendwann, dass das Ganze kompliziert wird oder hast keine Zeit dafür und kommst dann wieder oder willst es dann wirklich selber machen, das ist erstmal zweitrangig. Mhm.
So, kann sich daraus ja auch ein komplett neuer Case ergeben. So wie du sagst, du wärst auch bereit für mehr Leistung zu zahlen. Das heißt auch...
Zehnfache zahlen, wenn ich das kriege, was ich dafür will.
Dann könnte sich ja auch ein komplett neues Geschäftsmodell draus ergeben. Also warum nicht? Das schließt sich ja nicht aus. Also das natürlich muss das wirtschaftlich sein. Das war nochmal, davor nochmal dein Ansatz, Olaf. Also das ist ganz wichtig. Ne?
Ja. Geht nicht anders. Ich habe gehört, du hast einen Kunden, dem ein Licht aufgegangen ist, der auch aus der Lichtbranche kommt. Die Lampenwelt Siegel heißen die, gell?
Nee, Lampenwelt.
Die heißen nur...
Ein anderes Unternehmen.
Ah, Oh je,
vermischt. Europas größter Anbieter für Leuchten und Lampen im Online-Business.
Ah, okay, alles klar. Okay. Das habe ich zusammengebracht. Ich habe das Komma übersehen.
Sorry, Siegel, wir wollten euch nicht in die Lampenwelt schieben.
Siegel macht auch tolle Produkte, aber Lampenwelt.
Was macht Siegel?
Siegel?
Was macht Siegel, damit wir beide erwähnen?
Kommt aus dem klassischen Papier, hat so Formulare gemacht, viel Element, also wahrscheinlich hat jeder in seinem Büro irgendwelche Sachen auf dem Schreibtisch, Schreibtischunterlagen, Hefterlocher, weiß der Geier was, viele Formulare auch heute noch. Also kommt aus dem klassischen Papier und hat...
so ein Powerball hier, so zum Unterarm trainieren, aber das ist nicht von Siegel.
Ich glaube nicht. Aber das mittlerweile auch verbreitet ist, sind so Glassboards und eben darüber hinaus modernere New Work Elemente, die man im Arbeiten im Raum braucht, Akustik und jetzt auch noch weitere moderne Sachen. Also hat sich komplett gewandelt von diesem ehemals rein Papier hin zu einem, wandelt sich gerade sozusagen zu einem New Work Anbieter, der die Menschen versteht.
Welcher von beiden, ich würde jetzt gerne ein paar Beispiele hören, was da passiert ist, aber welcher von beiden war die härtere Nuss? Wir müssen uns für einen entscheiden.
Härtere Nuss, worauf bezogen? Also
was war das härtere Projekt, wo du gesagt hast, oder flutschten die beide einfach so
so nutzerzentriert? Flutschen tut nichts, ne? Weil wenn es flutschen würde, müsste ich ja nicht kommen, dann könnten sie es alleine. Ich würde mal sagen, also Lampenwelt war einfach ein geiles Erlebnis und ich hätte gerne das nächste Lampenwelterlebnis. Das war klasse, aus vielen Gründen, weil auch da einfach von ganz oben sehr ein großes Digitalverständnis da ist. Sehr viel richtig gemacht wird. Das ist ein geiles Unternehmen an sich. Bei Siegel ist auch ein tolles Unternehmen.
Weil genau, Siegel ist... Siegel, also weil das Siegel spiegelt für mich eigentlich eher die aktuelle Mehrlage, also das Unternehmen digital von der Geschäftsführung ist eher.
Wichtig ist, aus meiner Sicht ist Siegel noch sehr, sehr weit am Anfang und hat sozusagen Kindergartenphase von Digitalerlebnis. Auf vielen verschiedenen Events, die dort Personen auch gemacht haben und die kamen wieder zurück, haben sie mir immer wieder gesagt, eigentlich, wenn sie das hören, wie das bei anderen Unternehmen ist, dann haben sie festgestellt, dass sie schon relativ weit sind. Also Siegel ist trotz aller digitalen Jungfreundlichkeit für die meisten Mittelständler schon relativ weit fortgeschritten. Aber die größte Herausforderung bestand da wirklich in der in diesem Neuzeit geholt und alle Sachen, die wir da gemacht haben, da war wirklich, glaube ich, die größte Herausforderung, den Sales-Anschluss zu ermöglichen. Also ich bin ja jetzt ein Jahr dort tätig gewesen. Ich will auch gar nicht auf meine Fahne schreiben, dass ich das alleine durchgeführt habe, aber ich denke, ich habe da wichtige Impulse gesetzt, damit dann unermüdlich weiter an diesem Marketing-Sales-Handshake gearbeitet wird.
Was waren so die ersten?
Bei mir hat gerade jemand das Internet kurz gelöscht.
Ah, okay.
Hört und seht ihr mich wieder?
Ja.
Okay, weil ich sehe euch nur so ruckelig. Ich hoffe, das ist jetzt in der Aufnahme nicht verschütt gegangen.
Machen wir so mal.
Ich würde gerne da. Nee, was waren so die Milestones, die du gegangen bist mit denen?
Also erstmal ist das Zeitfenster ein Jahr, um das so einigermaßen einzuordnen. Mein Auftrag war zum einen das Marketing, den Marketing-Lead zu übernehmen, interimsweise, aber auch die Geschäftsführung als Sparringspartner zu beraten, die Digitalstrategie mit zu implementieren, zu entwickeln und mit der Geschäftsführung zusammen zu implementieren, da auch das notwendige Digitalwissen so weit zu haben, dass sie die Entscheidung auch einigermaßen sinnvoll treffen können dafür. Das Ganze einzuführen mit der agilen Arbeitsweise, da kam auch noch, also das ist nicht auf meinen Schultern gewachsen, da kam auch Agile Coach dazu, aber in diese Phase gehört auch das Einführen der agilen Arbeitsweise, der OKRs. Ich war Product Owner und ich habe dann mein Marketing-Team sozusagen in Highspeed in die Neuzeit gebeamt. So, das ganze Paket und das war eigentlich mein Auftrag, das war von Anfang an klar und zusätzlich kam dann eigentlich raus, dass die größte Baustelle eigentlich im Sales liegt. Und das war das definitiv auch die größte Herausforderung, weil in letzter Konsequenz wäre das auch ein Bremser gewesen, wenn man sich nicht entschieden hätte, das anzugehen. Das hat man mutigerweise gemacht. Mhm. Weil wir haben festgestellt, wir können im Marketing noch so viel aufs Gas treten. Und die haben von klassischem Handelsmarketing über, wir können einigermaßen unfallfreien Social-Kanal bedienen und die Webseite neu gestalten, sind die rein ins Growth-Marketing und haben wirklich auch ganz anders gearbeitet. Also in kurzen, iterativen Schüben ausprobiert, getestet. So dieses Ganze, was man sich eigentlich wünscht, da würde der Hendrik Lennartz würde auch jubeln, wenn er hört, was wir da so alles gemacht haben. Also wirklich im Kleinsten ausprobieren.
Also es ging darum, schnell in die Umsetzung zu kommen, immer wieder. Ne?
Ja.
Sag ruhig mal ein paar Beispiele, Maike. Dann
konkreter. Wir hatten einen sehr straffen Zeitplan und deswegen blieb gar nichts anderes übrig, als das auch wirklich schnell zu machen. Wir hatten nicht den Luxus zu sagen, okay, wir können ganz entspannt das Ganze nach und nach machen. Das hätte nicht funktioniert.
Hast du ein paar Beispiele für uns, was ihr geändert habt, damit wir es ein bisschen konkreter wieder haben?
Genau. Ein Beispiel, weil wir haben ja auch ganz am Anfang so das Stichwort Tools gehabt, wie wir vorgegangen sind. Vorher war es immer so, es war sehr viel Top-Down und die waren es halt gewohnt, Befehle auszuführen, sage ich mal ganz, ganz einfach formuliert, ohne jetzt den Menschen nahe treten zu wollen. Aber es hat halt so funktioniert. Und wir haben es halt komplett umgestrickt und ich habe sie auch sehr gefordert und auch sehr gepikst und sozusagen aus ihrer Komfortzone bewegt. Und sie sollten innerhalb einer Woche Unbounce ausprobieren. Habe ich was immer Unbounce, damit kann man Landingpages
bauen. Ah, Unbounce, ja.
Unbounce. Und zwar ohne, dass man groß, sag mal, man muss nichts können, man muss so ein bisschen was hin und her schieben, so ein bisschen so die Folie angucken. Das war schon mal so aufregend neu und das hat viel entfacht. Darf ich das denn? Nee, du darfst nicht nur, du sollst. Ne? Darf ich denn ausprobieren? Also dieses Ausprobieren, Implementieren. Und zwar hatten wir zweiwöchige Sprints und ich habe dann auch wirklich auf der Matte gestanden und gefordert. Also ich habe sie zum einen sehr stark gefördert, habe ihnen alles, was ich konnte, mit auf den Weg gegeben, habe ihnen sozusagen die Tools beigebracht und so weiter, habe sie da reinspringen lassen ins Wasser, habe aber auch immer gefordert und gesagt, in 2 Wochen möchte ich ein Ergebnis haben. Dann möchte ich gerne ein Testing haben, dann möchte ich gerne eine Auswertung haben und zwar wirklich quick and dirty mit Screenshots, ab ins Tool, nicht groß, irgendwie schick, wie es früher immer war. Früher haben sie sehr lange an Präsentationen gefeilt. Ich sage, das ist mir scheißegal. Ich möchte nur wissen, was hast du dir dabei gedacht, was ist dabei passiert und was hast du für ein Learning in 2 Wochen. Und diese Vorgehensweise, die ist, sag mal, kolossal anders gewesen als das, was man vorher gemacht hat. Und die hat zu einer enormen Geschwindigkeit geführt. Die hat zu einem enormen Erwachen der einzelnen Personen geführt. Die waren...
Wo war da jetzt das nutzerzentrierende Element?
Das hätte ich jetzt auch gefragt.
Das nutzerzentrierende Element lag zum Beispiel darin, dass wir in meinem Team, so wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, den klassischen Sales-Bereich mit drin hatten. Und entsprechend wirklich diffundiert auch wirklich die Fragen gestellt haben. Was kannst du uns jetzt sagen? Was machen wir? Wir haben auf die Leute gehört, wir haben Umfragen gemacht, wir haben in kürzester Zeit herausgefunden, welche Art von PDF brauchen die eigentlich, weil wir sind dann so in die Lead-Generierung gegangen, was brauchen wir eigentlich? Und das haben die alles sich selbst erarbeitet.
Mit den Sales-Leuten zusammen, oder? Also
mit den Sales-Leuten zusammen, genau. Cool. Das heißt, wir haben so eine Mini-Taskforce rausgenommen, erstmal nur auf so ein paar Stunden die Woche. So wie das mit ihren, die haben natürlich weiterhin ihre Hauptaufgaben gemacht. Ich konnte es ein bisschen abknapsen und das hat so relativ schnell Geschwindigkeit aufgenommen. Geil. Und hat dann aus dem kleinen Team so ein bisschen weiter infiziert, sodass dann noch mehr Leute da reingekommen sind und sich getraut haben.
Cool. Also einfach als vernünftiges Arbeiten etabliert, so klingt's.
Ne? Ja, kann man so sagen.
Ja, cool. Und davor waren die halt alle sehr in ihren einzelnen Marketingaufgaben verhaftet und mussten alles mit oben abstimmen. Und jetzt durften die einfach mal mit Unbounce eine Landingpage zusammenklicken und haben sich mit dem Vertriebler zusammengesetzt. Was glaubst du, kommt an bei den Kunden?
Genau, also im Endeffekt war die Ausgangslage so, dass sie auch viele Aufgaben gemacht haben, die absolut irrsinnig und irrwahn sind. Heißt, der Vertrieb hat viele Jahre immer das und das gefordert, weil sie es auch einfach so gesagt bekommen haben, ohne dass man jetzt da immer auf den Vertrieb schimpft, das ist ja Quatsch. Aber die alten Abläufe, die waren wirklich so lähmend und das war alles Quatsch. Wir haben also erstmal Tabula Rasa gemacht, haben gesagt, wir fokussieren uns auf das Wichtigste, was schon sehr, sehr schwierig für viele zu ertragen war, auch sozusagen über meinen Bereich hinaus, weil die nicht mehr bedient wurden. Also dies wurde einfach nicht mehr gemacht, weil es nicht wichtig war. Und das Ergebnis war eben, dass wir wirklich auf Tagesbasis mit den Vertrieblern, meine Marketingmenschen und Vertrieb, haben wir sich morgens zusammen in Salesforce angeguckt, was hat denn unsere Kampagne, die wir da gestern geschaltet haben, konkret bewirkt? Wie können wir das sehen? Weil da war auch ein riesen Learning-Bedarf, wann übernimmt der Vertrieb? Also MSL, also Marketing Soft Lead und Marketing Qualified Lead MQL. Das war so die Ideallinie. Und dann mit dem Sales Qualified Lead übernimmt der Vertrieb. Nur je nach Erklärungsbedarf und so weiter ist das ist ja ein Idealzustand. Der funktioniert in echt ja anders. Und da war das Riesen-Learning einfach wirklich, sich auf Tagesbasis das anzugucken und einfach Lösungen zu finden.
Ja. Also es bringt einfach unglaublich viel, die Leute an einen Tisch zu setzen. Und ja, mir hat das auch ein Kunde von uns erzählt, der macht gerade mit seiner Agentur, der macht gerade unseren Kurs. Also wir haben einen Kurs für verständliches Schreiben, Webtexten rausgebracht. Und der hat erzählt, dass nicht nur seine Content-Kreatoren am Tisch sitzen und den Kurs zusammen machen. Und die machen dann immer 3 Übungen pro Woche aus unserem Kurs. Sondern auch zum Beispiel jemand aus der Softwareentwicklung. Weil der schreibt auch E-Mails an Kunden. Ne? Und dann kriegen die auf einmal aus den verschiedenen Bereichen so mit, ja, was schreibst du da eigentlich für Texte? So, also was schreibst du eigentlich in deinem Alltag so? Also dieser kleine Kurs hat die so an einen Tisch gebracht. Das klang mega cool. Einfach.
Und so. An den Tisch bringen ist auch ein wichtiges Initialelement. Das haben wir bei Lampenwelt auch ganz stark initialisiert. Das war alle 4 Wochen das PMV-Meeting, wo wirklich ein großer Kreis am Tisch saß. Und da kamen auch zum Teil so ganz banale Dinge raus, weil sich eben plötzlich andere Leute damit auseinandergesetzt haben. Da wird ein Produkt gezeigt, irgendwie eine Produktneuheit. Und dann geht man auf die klassischen Dinge ein und dann fragt irgendjemand, braucht man dafür einen Stecker? Ja, na klar braucht man dafür einen Stecker. Warum steht denn das da nicht? Und warum zeigst du mir nicht ein Bild vom Stecker? Und warum steht da nicht irgendwie in den Bullets? Also für doofe Laien oder, also da kamen plötzlich ganz andere Bedürfnisse raus. Und das war sehr cool, weil wir das auch toolseitig unterstützt haben. Wir haben da Airtable eingeführt und dadurch war absolute Transparenz. Das heißt, jeder war nicht nur technisch in der Lage, das zu füttern, sondern auch in der Verpflichtung zu füttern.
Was ist Airtable?
Airtable ist ein Tool, vergleichbar mit Monday, so von der
Luftzeit, von der User. Projektmanagement
hat aber einen sehr starken Fokus auf, du kannst es visuell sehr gut umsetzen. Wir haben es wirklich genutzt, um überhaupt erstmal aus diesen verschiedenen Bereichen Inputs reinzubekommen, über neue Produkte zu reden, über Trends zu reden und daraus abzuleiten, wie wir das in die Kampagnen machen können. Es ist halt der Vorteil von Airtable, du musst es nicht können, du fängst einfach an. Das ist sehr intuitiv und es bringt relativ schnell sehr viel Spaß und die Leute entwickeln so eine Eigendynamik, was für mich auch ein ganz wichtiges Kriterium für ein kollaboratives Tool ist.
Monday ist da auch, also da auch mehr abgeholt als unsere Agentursoftware. Wir haben die eigentlich auch im Projektmanagement-Teil drin, aber wir haben dann gemerkt, dass es war so intuitiv und das ist tot jeder Tool-Einführung, wenn das Tool nicht intuitiv ist.
Ja, schön.
Also bei Monday zum Beispiel gibt es die Lama-Party, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein ganz kleines Gimmick. Da hast du auf dem Dashboard, wenn du deine Sachen erreicht hast, da tanzen die Lamas.
Achso, okay. Nee, das kennen wir, glaube ich, noch nicht. Ich muss mal fragen.
Aber das ist ein Fun-Fakt. Also das bringt einfach, das Tool bringt dir einfach Spaß. Und da sind wir wieder bei dieser Gefühlslage. Ne? Eigentlich ist es ein total, also das kannst du auch in einem Balkendiagramm zeigen, wie weit du bist. Aber dass die Lamas da tanzen, du freust dich schon, wenn du das Ding aufklappst. Ne?
Gibt's noch andere Tools, die die Gefühle anregen und die Leute besser zusammenarbeiten lassen? Hast du noch ein paar Tipps? Wir haben jetzt Airtable. Trello haben wir vorhin noch erwähnt, oder? Trello?
Asana ist ähnlich. Asana ist auch okay, aber Airtable ist für mich so ein Inbegriff für super geile Usability, die verstehen, ne? Wie so ein Tool, wie Klicks heute und wie Klickfelder irgendwie sein müssen. Was wir ausprobiert haben, auch bei Siegel, das ist das Tool Canbo. Das kannte ich vorher nicht. Da haben wir verschiedene getestet. Und Canbo hat mich sehr überzeugt. Ich würde mal sagen, das ist nicht zu fancy, aber funktioniert trotzdem gut und smoothie und auch nach kleiner Einführung sehr, sehr einfach.
Das ist ein Kanban-Tool, nehme ich mal an.
Kann man, ja, aber es kann relativ viel.
Was ist das?
Pango ist ein Projektmanagement-Tool.
Ah, okay.
Tolle Bereiche, yeah, okay. Zusammenarbeiten. Du kannst, der Vorteil ist, dass du kannst deine Microsoft-Umgebung anschließen und so weiter und so fort. Da jubelt die IT immer auf. Also das ist schon mal ein sehr großer Vorteil für, das macht es sehr, sehr nett und sehr gängig. Aber du kannst eben auch, was ein absolutes Muss ist für mich, mit den Daten auch kollaborativ arbeiten. Also es reicht halt nicht nur, eine Datei hochzuladen, wie in Jiber, aber die Datei kannst du nicht verändern oder dann schickst du sie wieder, doch wieder per E-Mail hin und her, sondern es muss kollaborativ und zwar in Echtzeit sein, ohne Zeitverlust, ohne dass du lange warten musst auf irgendwelche Interaktionen mit dem Tool. So, also Kanbo kann ich nur empfehlen. Und wir haben auch letztendlich unsere Scrum, also Umsetzung bei Siegel mit Azure DevOps gemacht. Das haben wir als Empfehlung von der Web-Development-Agentur bekommen. Hätten wir so freiwillig nicht ausgewählt, weil es eigentlich ja so für klassisches Development ist. Mhm. Aber es funktioniert super für eine agile Arbeitsweise und ich bin da schwer von begeistert. Also das kann ich auch nur wirklich empfehlen.
Mhm. Aber es ist unglaublich, was es für, wie viele Tools es gibt, oder? Also wie so ein Naivling rüber, reicht nicht Microsoft Teams? Das ist doch auch für Teams. Nee, reicht nicht, ne? Für jedes Unternehmen.
Also alles das, wo Microsoft mit anfängt und Microsoft endet, da sage ich immer erstmal, müssen wir dreimal überlegen und die IT sagt, juhu. Also
Teams ist top. Teams ist top. Also wir haben Teams eingeführt, das ist
Wahnsinn. Schon. Also hätte ich Microsoft jetzt so erstmal gar nicht zugetroffen. Finde ich super. Bin ich sehr begeistert von. Aber es reicht halt nicht. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten mit Slack wirklich sehr, sehr gut kommuniziert, weil schnell, weil einfach niedrige Hemmschwelle. Wir haben da alle reingeholt über die Bereiche. Und dann hieß es von der IT, nutzt doch jetzt Teams. Das hat doch auch einen Chat. Ja, es hat auch einen Chat, aber es ist in keiner Weise vergleichbar.
Oder WhatsApp.
Es bremst sozusagen einen wieder aus. Und deswegen ist es nicht nur eine Frage von, kann es das ja oder nein, es ist viel mehr und es ist das Handling. Und was absolut ich als Tool nochmal nennen muss, das ist Lucidchart. Miro oder Miro, ich weiß nicht.
Nutzen wir für unsere interaktiven Workshops.
Genau, kennen die meisten. Lucidchart ist vergleichbar, in meinen Augen sogar noch besser. Und das ist das Tool, das ich jeden Tag nutze, bei jedem Kunden einführe. Mhm. Und was wirklich ein hammermäßiges und ich kann ohne Lucidchart gar nicht mehr arbeiten.
Wir müssen mal eine Sendung nur zu Tools machen, habe ich das Gefühl. Das ist ja, oder macht das Sinn oder kann man das gar nicht pauschalisieren, Maike, welches Tool das richtig ist? Gibt es für jeden deiner Kunden eine Handvoll Tools, wo du sagst, die kommen in Frage und die schauen wir uns an? Oder gibt es das eine Tool, wo du sagst, das empfehle ich eigentlich jedem Kunden für die Zusammenarbeit?
Also Lucidchart empfehle ich wirklich jedem, weil...
Lucidchart, okay, da geht es um Mindmaps, oder?
Mindmaps strukturieren, visualisieren. Also ein Beispiel, ich lasse es nicht mehr zu, dass man Meetings nur labert, sondern man muss es abbilden, worüber man gerade redet.
Cool. Ich habe oft so Gesprächsverläufe im Kopf, so Bäume. Okay, wir haben jetzt über das Thema geredet, dann kam das, daraus hat sich das ergeben. Machst du das so? Ich habe das manchmal im Kopf. Wir müssen jetzt wieder mal hochspringen. Wir haben uns jetzt in dieser Verästelung verloren hier.
Genau, aber alle haben was anderes im Kopf, obwohl du das nicht redest. Und du redest da manchmal eine Stunde, also völlige Zeitverschwendung. Alle gehen nach Hause und niemand, also ein Minimum ist, du gehst aus dem Meeting raus und bekommst entweder nachher das zugeschickt nochmal, worauf man sich geeinigt hat, und zwar visuell unterstützt oder am besten halt gleich machen. Und dafür ist Lucidchart Gold wert. Ich mache damit auch Website-Strukturen, Inhaltsarchitektur, Bäume, Content-Strukturen, strukturelle Mockups.
Das machen wir mit Mindjet, nur um das mal einzubauen.
Mindjet.
Also da gibt es sicherlich, deine Frage war ja auch, gibt es sozusagen so ein globales Toolset? Das ist Quatsch, ich bin gegen meine Meinung, das hilft halt selten.
Okay, jeder kommt mit anderen Tools zurecht. Ich glaube, wir können noch Stunden weiterreden, oder? Ich hau jetzt die Bremse rein, oder? Oder haben wir was Wichtiges vergessen, noch zur Rolle der Marketer im nutzerzentrierten Unternehmen? Gibt es was dir noch auf dem Herzen liegt, was wir hier anpieksen können? Weil wir können eh nur anpieksen heute, habe ich das Gefühl.
Gleich noch einen Zipfel, der wäre mir ganz wichtig. Und zwar hattet ihr mir am Anfang damit auf den Weg gegeben, die Frage, wie gelingt der Change zum nutzerzentrierten Marketing? Mhm. Ich bin der ganz festen Auffassung, es gelingt nur mit einem Querdenker, Umsetzer, Treiber, der wirklich Digitalverständnis pur hat und der sich von ganz weit oben durchboxt im ganzen Unternehmen. Also ohne den geht es nicht.
Da habe ich super Beiträge zugeschrieben.
Ja, die habe ich auch ganz oft immer wieder empfohlen. Die finde ich auch sehr hilfreich.
Im Premium-Bereich oder gibt es hier so?
Nein, die sind frei. Die sind frei. Die habe ich irgendwann habe ich zuerst bei Xing veröffentlicht. Da habe ich ja jetzt alle in den Blog auch rübergezogen. Das ist einmal das Schnittstellenthema und einmal das Bremsen in der Digitalisierung, dieses Showstopper-Thema. Ja.
Das Problem ist aber bei diesen Schnittstellen, da haben wir schon öfters drüber geredet, Olaf, ne? Du nennst es Querdenker. Finde ich auch sehr interessant, Maike. Diese Leute, die überall so ein bisschen eine Ahnung haben und mitreden können und wissen, wenn es um Conversion-Optimierung geht, da frage ich da an. Ne? So verstehe ich das. Oder wenn es um
recht großes Grundverständnis haben, also ja, sie müssen gerne wissen, worüber sie reden, weil da muss ein großes Grundverständnis da sein. Also man kann auch T-Shape-Marketer sagen, völlig wurscht, da gibt es ja zigtausend Varianten, aber es muss ein gewisses
Star-Shape-Marketer
Durchsetzungsvermögen und Dickköpfigkeit und Starrsinn und weißt du, also alles, was eigentlich negativ besetzt ist, aber das brauchst du da halt.
Okay, also jemand wie du, Maike.
Ja, genau.
Oder wie Olaf. Keine Ungerechtigkeiten stehen lassen. Ich empfinde euch jetzt beide als sehr,
so ihr habt viel, eure Schwerpunkte. Es gibt so viel zu tun in den Unternehmen, da können auch noch Olaf, ne, da können auch noch 10 andere Leute noch da irgendwie mitmischen, also der ist genug
zu tun. Auf jeden Fall. Es gibt diese Menschen, nur habe ich auch geschrieben, also du musst ja eine gewisse Erfahrung mitbringen, rede ich nicht von 2 bis 3 Jahren, du musst eine gewisse Praxiserfahrung mitbringen, die vielleicht ein bisschen in die Tiefe in einzelnen Bereichen geht und du musst halt eine Projekterfahrung halt viel mitbringen, du musst auch viel gesehen haben, um überhaupt erstmal und das zu kombinieren mit dem Digitalen noch dazu. Ja. Den musst du erstmal backen und da gibt's, wenn du mich fragen würdest, wer diese Schnittstellen besetzen könnte aktuell in meinem von Leuten, die jetzt mir spontan einfallen, würde ich vielleicht maximal 2 Hände voll kriegen und das ist halt eine riesige Herausforderung für Unternehmen, diese Leute zu entdecken.
Mhm. Viel Erfahrung, vielleicht noch ein Burnout, der gehört auch dazu für solche Leute, glaube ich. einmal muss man sich überarbeiten.
Das Scheitern ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass du schon mal gescheitert bist oder überhaupt diese Flexibilität hast. Weil
wir haben uns da letztens drüber unterhalten, mein Geschäftspartner und ich, wir haben eine jüngere Mitgesellschafterin und gesagt, so Typen wie uns kann man sich nur wünschen als Geschäftspartner. Wir haben so viel falsch gemacht. Wir haben so viel Scheiße gebaut in unserem Leben. Wir wissen so viele Sachen, die man nicht machen sollte.
Okay, das implementiert das ja auch. Ihr habt Dadurch kannst du das benennen, was du falsch gemacht hast, ne? Weil sonst hättest du es gar nicht entdeckt. Nee.
Ja, cool.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die aber durchrastet, sozusagen durch die Raster durchfällt.
Ja. Ich glaube, wir haben was richtig gemacht, Olaf. Wir haben die Maike eingeladen heute. Es war eine super Sendung. Und danke für deine Zeit, Maike.
Gerne. Danke, hat Spaß gemacht.
Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder an der Stelle.
In dem Sinne, euch allen da draußen viel Spaß auf dem Weg zur Nutzerzentrierung. Und folgt uns bei YouTube, Daumen hoch und Spotify, überall, wo wir sind.
Überall. iTunes. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Gute Nacht.
Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.